Wir haben gestern so über so eine Phasenbewegung gesprochen, die ganz oft einem in der Bibel begegnet. Dass es losgeht mit einem Aufbruch, dass es dann in ein Tal runtergeht, aber dass es dann auch wieder in eine Phase mündet, wo ein Triumph kommt. Wir haben das bei Jesus gesehen. Es gab diesen Aufbruch nach der Taufe. Der Heilige Geist hat ihn erfüllt, aber es ging dann eben nicht gleich los. Es ging erstmal in diese Wüstenphase, und aber dann ging es richtig los. Ja, dann ging dieser gewaltige Dienst los, der heute immer noch Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Wir haben das genauso dann gesehen bei dem Hiob, ein gottesfürchtiger Mann, der toll unterwegs war mit Gott, aber dann in ein ganz, ganz, ganz tiefes Tal ging. Aber am Ende kam dann auch der Triumph. Er hat von allem doppelt so viel gehabt am Ende. Und wir haben viel drüber nachgedacht, was war notwendig, um am Ende dieses Tal zu verlassen und in diese Triumphphase zu kommen. Übrigens, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, sehen wir auch ganz oft diese Phasen. Dass da Aufbrüche sind, dass es aber oft auch durch tiefe Täler geht. Und es gibt diese Triumphphasen. Ich weiß nicht, ich habe mich mal eine Zeit lang mit Erweckungsbewegungen beschäftigt. Das sind ja diese Triumphphasen, wo ganz viel Ernte passiert, wo ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Ich finde es echt bewegend, sich da damit zu beschäftigen. Eine Erweckungsbewegung, die mich zum Beispiel stark geprägt hat, ist der Pietismus in Württemberg, auch vor allem zu Hause. Und ich finde es sehr bewegend zu schauen, was Gott da getan hat und in unserem Land. Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment ziemlich ermutigt, dass so eine Triumphphase, wie es immer wieder gab in der Kirchengeschichte, dass die auch nochmal kommen kann in unserem Land. Gott hat Deutschland nicht von seinem Zettel gestrichen, sondern da hat noch was vor in unserem Land. Ich bin zum Beispiel sehr ermutigt darüber, dass ich sehe, dass ganz viele Gebetsbewegungen im Moment entstehen. Und wisst ihr, Gebet war immer die entscheidende Voraussetzung dafür, dass es Aufbrüche gab. Ja, ich habe gestern darüber gesprochen, dass ich sehe, dass wo es früher einen tiefen Graben gab zwischen den Fans des Heiligen Geistes und Fans des geschriebenen Wortes Gottes, wie gut, dass das zusammenfließt, dass das immer mehr zu einer Einheit wird. Und ich freue mich so, ich fühle mich hier deswegen auch so wohl, weil ich spüre, in dieser Gemeinde wird beides hochgehalten. Das geschriebene Wort Gottes wird geehrt. Es wird eine Ehrfurcht davor haben. Aber wir sind uns bewusst, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun können, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein sehr guter Weg. Bitte, geht diesen Weg weiter. Ich möchte mit euch heute Morgen nochmal auf die allergrößte Triumphphase der Kirchengeschichte schauen, diese Triumphphase der ersten Kirche. Ich habe es gestern schon gesagt, das ist der helle Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen hält. Etwa 33 nach Christus ging das los und schon etwa 30 bis 40 Jahre später war im fernen Rom der Kaiser Nero so besorgt über dieses um sich greifende Christentum, dass er den Christen den Brand Roms anhängen musste. Unglaublich, was für eine Dynamik. Innerhalb von 30 Jahren ohne Internet, Telefon, Auto und Zugverbindung, Fernsehen, gab's alles nicht. Was war das für eine Triumphbewegung? Und das trotz massivem Widerstand, Verfolgung. Die ganzen Mächtigen hatten die Christen gegen sich. Sie hatten keine Infrastruktur, kein Geld. Und trotzdem hat sich diese Bewegung in einer unglaublichen Weise ausgebreitet. Man muss sich das vorstellen, wenn damals die Leute auf die Welt geguckt haben, dann haben sie den Cäsar gesehen und den Nero. Das waren die Leute, wo man dachte, an die wird man sich noch lange erinnern, weil das sind die Leute mit der Macht, mit den Soldaten, mit dem Geld, mit allem, was dort wichtig war. Während der Petrus und der Paulus, das waren nur so ein paar Leiter von so einer Sekte da von irgendwo, Israel kennt kaum jemand, war damals, kein Mensch hätte damals gedacht, dass die irgendwie später eine Rolle spielen. Alle haben nur auf Cäsar oder Nero und diese Leute geschaut. Aber heute, was für ein Triumph, 2000 Jahre später, nennen wir unsere Kinder Peter und Paul nach Petrus und Paulus Und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Was für ein Triumph! Und da verstehen wir auch, warum wir in der Bibel lesen, dass Gott uns im Triumphzug einherführt. So, wir haben gestern schon einiges besprochen darüber, was ihr Geheimnis war. Wir haben, wie gesagt, über das geschriebene Wort Gottes gesprochen. Die Schrift war damals schon, wo es das Neue Testament noch nicht gab, wurde ganz hochgehalten. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen und ich möchte mit euch heute über noch was sprechen, von dem ich glaube, dass es ganz entscheidend war für diese Bewegung. Vor ein paar Jahren, 2012 war das, waren meine Frau und ich in Israel und ich könnte jetzt fragen, wer war schon in Israel? Ich vermute, es ging euch genauso wie mir, wie uns. Seither ist ein Teil unseres Herzens dort geblieben. Es ist einfach sehr bewegend, dort zu sein. Ich kann es euch allen nur empfehlen. Und bei unserer Israel-Reise ist uns eine Person aus der Bibel, die in diesem Aufbruch, in dieser Triumphbewegung eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, ganz besonders nahe gekommen. Das ist der Petrus. Und ich wusste das bisher gar nicht. Wir wissen heute, wo Petrus gewohnt hat. Also da ist ein Ort, da ist eine uralte, aus dem ersten Jahrhundert, eine kleine Kirche. Und da hat man Inschriften gefunden, wo steht, die ist da gebaut worden, wo das Haus des Petrus war. Es ist echt bewegend, dann zu sehen, diese Ausgrabung, diese Treppen hier, man kann sich richtig vorstellen, das sind die Treppen, wo die Leute hochgegangen sind, den Gelähmten hochgetragen haben und nachher runtergelassen in die Häuser. Irgendwie, also ich war einfach tief bewegt. Und diese Person des Petrus hat mich damals während dieser Israel-Reise unheimlich beschäftigt. Weil mir ist damals neu aufgefallen, wenn du die Bibel liest, man hat manchmal das Gefühl, das wären fast zwei verschiedene Personen. Der Petrus in den Evangelien und der Petrus nachher in der Apostelgeschichte, du fragst dich, ist das noch derselbe? Ja, also vorher dieser Streithansel Petrus, der sich mit den anderen Jüngern streitet, wer darf den Platz direkt neben Jesus haben, dann mal im Reich Gottes. Nachher in der Apostelgeschichte, dieser weise Leiter, der bei den heißen Diskussionen am Ende aufsteht, weise Worte spricht und diese wilde junge Bewegung weise leitet und zusammenhält. Wow, was da passiert? Oder dieser unbarmherzige Petrus, der den Blinden anschreit, jetzt halt mal deinen Mund, du störst hier nur. Und später dieser Petrus, der sich dem Gelähmten zuwendet und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh. Oder dann haben wir diesen störrischen Petrus. Ja, Jesus sagt ihm, ich muss sterben in Jerusalem. Und Petrus sagt auf keinen Fall. Also Jesus kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, und nachher dieser formbare Petrus, er hat zwar immer noch eine Weile gebraucht, zum Beispiel zu verstehen, dass das Evangelium auch für die Heiden ist, aber er war formbar geworden, er war beweglich geworden, neu zu denken, neue Wege zu gehen, neue Schritte zu gehen. Und vor allem vorher dieser Maulheld, der große Reden schwingt, Jesus, ich gehe mit dir überall hin bis in den Tod, aber nachher bei der ersten Prüfung kläglich versagt. Und später dieser mutige Märtyrer, der schon in Jerusalem mutig aufsteht und predigt und lesen wir dann nicht mehr in der Bibel, aber von der Überlieferung her wissen wir es, dass auch er in den Tod gegangen ist für seinen Glauben. Was hat Petrus so verwandelt? Was hat aus diesem Petrus der Evangelien diesen Petrus der Apostelgeschichte gemacht? Früher hätte ich gesagt, na klar, das war Pfingsten. Auf jeden Fall. Und das spielt natürlich da eine große Rolle. Haben wir auch gestern besprochen, wie wichtig das Wirken des Heiligen Geistes ist, die Frucht des Geistes, die in uns wächst. Auf jeden Fall hat Pfingsten da eine Rolle gespielt. Aber ich glaube heute, dass das nicht ganz alles ist. Und heute Morgen möchte ich mit euch darüber sprechen, was ich glaube, was da auch noch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und was auch für uns heute eine ganz wichtige und entscheidende Rolle spielt, wenn wir so eine Bewegung sein wollen, die wirklich Veränderung bringt in unserem Land. Und Dazu möchte ich mit euch nochmal in das tiefste Tal gehen, kurz, das Petrus erlebt hat. Seine dunkelsten Stunden, die dunkelsten Stunden seines Lebens. Und die haben hier angefangen. Kann man heute auch noch besichtigen, im Garten Gethsemane ging das los. Ja, Jesus hat gesagt, bitte betet. Aber Petrus pennt ein. Ja, und Jesus kommt nachher zurück, Mensch, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Peinlich, ich will doch da Beste der Apostel sein und jetzt bin ich eingepennt, nicht sehr gut. Aber dafür will er es dann richtig, richtig gut machen. Als die Soldaten kommen und Jesus abholen, denkt er sich, jetzt zeige ich Jesus, dass ich der Größte bin. Er zieht das Schwert, haut dem Soldaten das Ohr ab. Und Jesus sagt, Petrus, lass deinen Schmerz stecken. Heilt ihm das Ohr an und Petrus denkt, oh, schon wieder alles falsch gemacht. Und dann diese die Vollblamage. Ja, Jesus kündigt es ihm noch an. Er sagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann kräht der Hahn. Und er denkt, Mann, ich hab's voll verbockt. Total verbockt. Jesus hat mich noch gewarnt und ich hab's trotzdem nicht hingekriegt. Und schließlich die ultimative Katastrophe, ja. Obwohl er Jesus gesagt hatte, das machst nicht sterben. Stirbt Jesus diesen verfluchten Tod am Kreuz. Ich glaube, dass dieser Tag Petrus zerbrochen hat. Vorher noch dieser Ehrgeizling, der größte aller Apostel sein will. Ich glaube, dieser Tag hat Petrus zerbrochen. Das hat ihn von seinem hohen Ross aber sowas von runtergeholt. Ich glaube auch, als dann die Auferstehung kam, muss das eine bittersüße Erfahrung für Petrus gewesen sein. Klar hat er sich gefreut, er hat sich riesig gefreut, bin ich mir sicher. Jesus ist auferstanden. Aber er hat sicher auch sich gefragt, was passiert jetzt? Wird Jesus mich bestrafen? Wird er mich verstoßen? Ich meine, Jesus hat immerhin gesagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Können wir lesen in Matthäus 10, Vers 33. Und ich bin mir sicher, Petrus hatte das im Hinterkopf. Und er wusste, ich habe Jesus auch gleich dreimal verleugnet, trotz Vorwarnung. Deswegen glaube ich, er hat sich schon gefreut über die Auferstehung, aber er war sich wahrscheinlich auch sicher, meine Karriere als Apostel, ich glaube, die habe ich aber gründlich vergeigt. Ja, sein Ehrgeiz war gestorben. Ja, und so ging der Petrus halt zurück nach Galiläa, an den See Genezareth und hat sich gedacht, dann muss ich halt doch wieder das machen, was ich offensichtlich am besten kann. Muss einfach wieder fischen. Und er war dann mit ein paar seiner Freunde zusammen. Sie sind wie immer nachts dann rausgegangen. Man fischt ja dann nachts und Netze ausgeworfen. Aber es ist wie im Fußball, ja, wenn man so richtig die Seuche am Fußball hat, dann geht aber auch wirklich alles schief. Ja, dann kriegst du in der 8. Minute eine rote Karte und schon ist das Spiel wieder rum. Und dann ganz schlimm. Ja, dann nach der Nacht kommt ein neuer Morgen und dann steht da einer am Ufer und schreit, hey, wirf doch das Netz auf der anderen Seite raus. Und sie machen das und es funktioniert tatsächlich. Und der Petrus denkt, jetzt bin ich wirklich ganz unten. Apostelkarriere vergeigt. Fischen klappt nicht und irgendein Dahergelaufener muss mir von da draußen noch vorschreiben, wie man fischt. Und es funktioniert auch noch. Jetzt ist wirklich ganz durch. Und dann flüstert Johannes, der neben ihm sitzt, flüstert ihm zu, es ist der Herr. Und da durchzuckt den Petrus und er denkt, Mensch, Moment, das habe ich doch schon mal erlebt. Und er wirft sein Obergewand von sich, springt ins Wasser, schwimmt ans Ufer Und tatsächlich, es ist Jesus. Und ich glaube, was dann passiert ist, das muss den Petrus ganz, ganz, ganz tief berührt haben. Dann passiert was, was ihn ganz tief bewegt hat, weil Jesus verbringt Zeit mit ihm. Er isst mit ihm. Er spricht mit ihm. Mit ihm, dem Versager. Mit ihm, dem Verleugner. Keine Anklage, keine Zurechtweisung, keine Verurteilung, kein Zeigefinger, kein "Ich hab dir doch gleich gesagt, dass du es falsch machen wirst." Nichts davon. Stattdessen hat Jesus nur eine Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb, Petrus? Und ich glaube, das hat was ganz tief aufgerührt in Petrus. Er hat plötzlich was verstanden. Er hat verstanden, dieser Jesus liebt mich nicht, weil ich so ein eifriger Nachfolger sein möchte. Dieser Jesus liebt mich einfach so, wie ich bin. Um meine Selbstwillen, ohne Leistung, ohne dass ich für ihn was bringe. Er liebt mich mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen, so wie ich bin. Und Petrus hat verstanden, was Gnade ist. Gnade heißt beschenkt werden, obwohl wir es nicht verdient haben. Und ich glaube, dass es diese Gnade war, die aus diesem ehrgeizigen Eiferer einen barmherzigen Liebhaber gemacht hat. Ich glaube, dass es diese Gnade war, die aus diesem feigen Maulhelden einen mutigen Märtyrer gemacht hat. Wisst ihr, sein Wille hat Petrus nicht verändert. Sein Ehrgeiz und seine Überzeugung hat ihn nicht verändert. Petrus musste zuerst zerbrechen. Und dann war er bereit zu empfangen, was uns wirklich verändert. Und es ist Gottes Gnade. Und das Kreuz war der Türöffner für Petrus, um diese Gnade zu empfangen. Und so ist es bei uns heute auch noch. Das Kreuz ist die Tür zu Gottes verwandelnder Gnade. Warum das Kreuz? Weil das Kreuz eine klare und eindeutige Botschaft an jeden Menschen hat. Das Kreuz sagt uns, es konfrontiert uns Menschen damit, dass wir in Wahrheit Schwächlinge, hoffnungslose Versager und heillose Sünder sind. Wisst ihr, da muss ein anderer unsere Suppe für uns auslöffeln. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir können uns nicht an den Haaren selber aus dem Sumpf ziehen. Wir kriegen es nicht hin, trotz noch so viel guter Bemühung. Wir schaffen es nicht. Ein anderer muss diesen Tod für uns sterben, den wir verdient hätten. Was für eine Demütigung für uns. Und es gibt eine entscheidende Frage an jeden Menschen. Sind wir bereit, unseren Stolz an dieser Demütigung zerbrechen und sterben zu lassen? So wie es der Petrus auch durchleiden musste. Sind wir bereit, diesen Zerbruch zu akzeptieren, durch den auch der Petrus gegangen ist? Wisst ihr, Gott schenkt uns seine Liebe umsonst, das stimmt. Aber seine Gnade hat einen Preis und das ist unser Stolz. Sie kostet unseren Stolz. Und es liegt nicht an Gott, dass er das einfordert, sondern das Problem ist, solange wir auf dem hohen Ross sitzen, glauben wir nicht, dass wir Gnade brauchen. Solange wir oben auf sind, denken wir, wir brauchen nur das, den Lohn für das, was wir verdient haben. Wisst ihr, ich bin Schwabe, ich weiß, wovon wir reden. Wir Schwaben, wenn uns jemand was schenken will, sagen wir, das wäre aber nicht nötig gewesen. Aber wehe dir, wenn du nicht siehst, was ich geleistet habe. Ja, dann wende ich mich lieber anderen Leuten zu. Wir wollen nicht beschenkt werden. Von unserem natürlichen Menschen aus wollen wir beachtet und bewundert werden für unsere Leistung. Aber so funktioniert das mit Gott nicht. Er will uns beschenken umsonst, obwohl wir es nicht verdient hätten. Und damit wir diese Gnade empfangen können, müssen wir runter von unserem hohen Ross. Ich bin seit einiger Zeit bei uns, weil wir diesen Glaubenskurs machen bei uns in der Gemeinde, in einem ganz engen Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe von Leuten vom Blauen Kreuz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und ich muss echt sagen, ich habe einen ganz großen Respekt vor diesen Leuten. Leute, die gefangen waren in Alkoholsucht und die es wirklich schaffen, auf Dauer aus dieser Sucht rauszukommen. Ich habe ganz großen Respekt vor diesen Leuten. Und diese Leute sagen mir was. Was ist die Grundvoraussetzung dafür, dass jemand rauskommt aus dieser Alkoholsucht? Und ihre Botschaft ist, die Grundvoraussetzung ist, dass jemand so tief unten ist, dass er merkt, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Solange das noch nicht der Fall ist, fallen die Leute immer wieder zurück. Es geht nur dann, wenn sie merken, ich brauche Hilfe. Und dann kommen sie in diese Selbsthilfegruppe, wo sie sich gegenseitig ermutigen und helfen dabei, diesen geraden, guten Weg zu gehen und den Alkohol sein zu lassen. Und dann gelingt es auch. Und ich habe so ermutigende Beispiele gesehen von Männern und Frauen, die wirklich ganz neue Würde gekriegt haben, aufgeblüht sind und wo Gott ganz neue Segen geschenkt hat, nachdem sie den Alkohol hinter sich gelassen haben. Aber es geht nicht ohne, dass wir an den Punkt kommen, zu sagen, ich kann es nicht alleine, ich brauche Hilfe. Und wisst ihr, wir sind alle süchtig. Wir sind alle süchtig, wir können uns nicht erheben über diese Leute. Wir sind vielleicht nicht nach Alkohol süchtig, aber wir sind süchtig nach Sünde, so sagt es die Bibel. Das Gesetz der Sünde ruht auf unserem Leben und wir kommen nicht von alleine daraus. Und der Weg aus diesem Dilemma heraus beginnt in dem Moment, wo wir sagen können zu Gott und vielleicht auch zu anderen Menschen, ich schaff's nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe, Gott. Ich brauche deine Gnade. Ich brauch's, dass du mir hilfst. Der Weg aus dem Dilemma heraus beginnt, wo wir innerlich und vielleicht sogar äußerlich auf die Knie gehen und sagen, ich kapituliere. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche Gnade, ich brauche es, dass du mich umsonst beschenkst. Petrus hat diese Erfahrung zusammengefasst in einem ganz starken Satz. Er hat gesagt, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen schenkt er Gnade. Und wisst ihr, diese Gnade, ich bin überzeugt, die ist es, die unsere harten Herzen weich macht. Diese Gnade macht uns zu gnädigen Menschen, die einander tragen, ertragen, lieben und beschenken können. Und du wirst es an der Atmosphäre in dieser Gemeinde hier spüren, ob dieses Geheimnis der Gnade schon entdeckt worden ist. An der Gnade, wie wir miteinander umgehen. Diese Gnade lässt in uns eine Gottesbeziehung wachsen, in der Gott uns nicht gibt, was wir verdient haben, sondern in der er uns überreich und großzügig beschenken kann. Wisst ihr, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, fühle ich mich so verbunden mit Petrus. Ich sehe so viel von ihm in meinem Leben. Da gab's diese Momente, wo ich wild entschlossen war, Jesus, ich gehe mit dir hin, egal wo auch immer du hin mich führst. Wo ich ihm meine Treue geschworen habe. Es gab auch diese Momente, wo ich lieblos andere verletzt habe, absolut. Es gab diese Momente, wo ich versagt habe, wo ich verleugnet habe und es gab diese tiefe Krise in meinem Leben, wo mir alles aus der Hand genommen worden ist, wo ich echt zerbrochen bin. Ich habe es gestern ein wenig angedeutet. Aber die wichtigste Erfahrung, die ich mit Petrus teile, ist die, dass Gott, obwohl ich untreu bin, immer treu geblieben ist, dass er mich immer aufgefangen hat, dass er mich nie hat fallen lassen, dass er mir, selbst wenn ich nur ein paar verschämte Schritte ihm entgegengegangen bin, dass er mir entgegengerannt ist und mich wieder neu in die Arme genommen hat. Wisst ihr, es ist wirklich wahr. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. So einen Gott haben wir. Und wenn wir mehr wir uns trinken lassen in dieser Barmherzigkeit und Gnade und Treue Gottes, je mehr macht es unser hartes Herz weich und lässt uns auch barmherzig werden für andere. Und deswegen sage ich es aus eigener Erfahrung und mit großer Überzeugung, dass diese Gnade so entscheidend ist. Und es ist das Kreuz, der Ort, wo wir diese Gnade empfangen. Dort unter dem Kreuz empfangen wir Gottes Gnade. Dort unter dem Kreuz wächst Gottes neue Schöpfung. In jedem Einzelnen von uns und unter uns als Gemeinschaft. Dort unter dem Kreuz kann Gott seine Kirche bauen, die nicht zuerst aus Gebäuden oder Institutionen besteht, sondern aus begnadigten, erneuerten Menschen. Und ich möchte euch heute einladen, kommt zum Kreuz. Das tut manchmal weh, weil manches Alte zerbrechen muss, unser Stolz, unser Ehrgeiz zerbrechen muss. Aber Leute, es ist nicht wirklich ein Opfer, das zerbrechen zu lassen. Es ist ein fantastischer Tausch, weil was du empfängst, ist, dass du diese unendliche Quelle der Güte und Barmherzigkeit und Liebe Gottes anzapfst, die dein Leben neu macht, sodass es überfließt und du ein Segen werden kannst für andere. Lasst uns diese Quelle anzapfen, der unendlichen, niemals endenden Gnade Gottes. Und es wird unser Leben neu machen. Und es wird dazu führen, dass wir zum Segen werden für viele, viele andere Menschen. Kommt zum Kreuz.